Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Er hat ja eigentlich eine Zwischenform gewählt. Also das macht es vielleicht auch so ein bisschen schwierig einzuordnen. Das wird, sag mal, wenn man es vom musikbetrieblichen Usus her sieht, sind das Zwischenformen. Das ist eine Kantate, da gibt es eine Solovioline. Die Solovioline kommt aber erst im zweiten Teil. Also da passiert eine ganze Menge vorher, bevor der dann Oramo selber auch zur Geige greift und dann doch sehr virtuos spielt. Also das ist sehr anspruchsvoll. Das ist weder so eine Art von weltlicher Kantate, wie man sie kennt, weil sie nicht in die Nummernfolgen eingeteilt ist. Sie hat auch so vom Stimmlichen her auch den Anspruch von der Opernszene. Ich meine, von der Sopranistin wird da ganz schön was verlangt. Ne? Und das geht manchmal, das darf man vielleicht in Parenthese bemerken, ein bisschen auf Kosten der Verständlichkeit des Textes. Dafür kann die Sängerin in der Regel nichts, ne? Sondern das ist einfach so angelegt, dass man dort die Konsonantenartikulationen so gar nicht mehr so machen kann. Das hat mich zum Teil auch ein bisschen betrübt in Kissingen, weil der Text natürlich schon eine große Qualität hat. So weit kommt man aus dem Goldtext eigentlich nicht raus. Das würde der beste Komponist nicht schaffen. Dieser Goldtext bindet so viel, ne? Dass man dann mit dem anspruchsvoll Ariosen manchmal also in Konflikt zu dem gerät, was der Text machen könnte. Aber ansonsten ist das für mich ein Werk, was einerseits nur sehr deutlich die Züge der Schule trägt, aus der Weile kommt. Ne? Also da ist wirklich viel Busoni drin, bei dem er studiert hat. Und es ist aber auch schon so in der starken Repräsentanz der Bläser zum Beispiel, ist sehr viel von dem drin, was man dann später, also bis zur Dreigroschenoper, so an sagen wir, instrumentaler Idiomatik von Weil kennt.
Es zeigt ihn im Übergang zu dem, wofür ihn die ganze Welt dann kennt, Stichwort Dreigroschenoper und Mahagoni und dann sein Songstil in den USA. Ist das irgendwie ein Werk der Zwischenwelt und müssen wir deshalb auch ja das in Rechnung stellen, wenn wir das hören, dass wir merken, er strebt irgendwo hin und ist aber noch nicht da. Es ist, geht ihm ja letztlich so wie dem Helden, also dem Orpheus, der ja auch auf der Suche ist und der durch eine Welt streift, durch das Berlin der 20er Jahre und seine Eurydike als Prostituierte irgendwo am schlesischen Bahnhof findet oder irgendwo in der Gegend. Ja. Auch auf der ein Mensch völlig entwurzelt und auf der Suche.
Ich denke, der Weil hat es in Berlin geschrieben und ich glaube, es war kurz nach seinem Hochschulabschluss. Aber der Hochschuldirektor war ja Franz Schreker. Und von Franz Schreker gibt es die schöne Oper Der ferne Klang. Und da ist er auch so, wenn der Komponist sucht den Klang, der sozusagen der Urgrund aller Musik wäre. Er verlässt seine Geliebte, die wird dann auch eine Kurtisane. Am Schluss treffen sie, sie ist auch elend und abgemagert und nicht mehr die, die sie mal war, weder körperlich noch seelisch. Er auch nicht mehr. Aber als sie sich dann am Schluss umarmen und er sozusagen dabei ist, wie man früher sagte, seine Seele auszuhauchen, da vernimmt er diesen fernen Klang. Und für mich hat der Schluss von der Weil-Kantate da schon etwas parodistischen Bezug dazu. Das ist im Grunde was ganz Ähnliches. Aber Weil nimmt es nicht von der Seite des Tragöden, sondern sozusagen aus der eigentlich klassischen Humorkonstellation, dass man das Erhabene und das Alltägliche so direkt aufeinander prallen lässt und dann entweder lachen oder entsetzen befreit, je nachdem.
Das ist ja auch das, was diese vier Werke, die wir jetzt im Blick haben, also den Sommernachtstraum generell aus der Shakespeare Urform und dann in der Umsetzung durch Mendelssohn Bartholdy, als auch diese Kantate von Kurt Weil, als auch die beiden Busoni-Opern, die wir am nächsten Tag dann vorstellen hier. Es sind alles Mischformen zwischen Komödie, Tragödie, zwischen Ironie und Ernst und Satire zum Teil und auch politischer, realistischer Kritik einerseits und aber auch Traumwelten und Fantasiewelten. Wie löst das Kurt Weil jetzt in diesem Fall musikalisch? Wo bedient er sich? Wir hatten jetzt schon kurz über das Orchester gesprochen. Geht er auch musikalisch parodistisch vor?
Ja, manchmal hat man den Eindruck, aber auf mich hat es eher ein bisschen vorsichtig gewirkt. Das ist so ähnlich wie jetzt das Verhältnis von Schrekerschluss und Ivan Goll, Kurt Weil Schluss. Das ist eine sehr subtile Art der Parodie. Beispielsweise, also wenn die Geige zuerst spielt, also das hat ja der Sakari Oramo selber gemacht, dann erinnert mich das immer sehr stark an den Auftritt des Soldaten in Stravinskys Geschichte vom Soldaten, wenn er anfängt, seine Geige zu spielen, die ihm dann weggenommen wird. Und es gibt auch ein ganz bestimmtes, ziemlich kompliziertes, aber kurzes Motiv, was er immer spielt, wenn er ansetzt. Das sind so mit Dreifachgriffen. Diejenigen, die Geiger, die da brillieren wollen, die spielen das relativ schnell. Oramo hat es in dezentem Tempo genommen, was mir eigentlich besser gefällt, ne? Weil man dann merkt, das ist irgendetwas, was zwischen Herzensangelegenheit und Unerreichbarkeit liegt, ne? So in diesem kurzen Motiv. Und das ist eigentlich natürlich eine Bezugnahme, finde ich schon, auf Stravinsky. Auch eine Bezugnahme auf eine bestimmte Art Geige zu spielen. Ich meine, Weil kommt aus einer Familie, in der auch viel Kammermusik gemacht worden ist, auch Geige gespielt worden ist. Aber parodistisch in dem Sinn ist das nicht. Das ist eine Art von Bezugnahme, auch von ironischer Bezugnahme zum Teil. Aber das, was man so landläufig als Parodie bezeichnet, das würde ich da nicht so ansetzen. Es wahrt ja immer den Respekt, ne? Und manche Parodien tun das eben nicht mehr. Das hat ja vielleicht auch mit der Haltung von Weißlehrer Busoni zu tun. Also der eben auch sagte, er strebt eigentlich nach einer Art von junger Klassizität. Und was er eigentlich will, das ist eine schöne Formulierung, die Wiedereroberung der Heiterkeit oder Serenitas. Und das erläutert er dann so, dass er sagt, nicht die Mundwinkel Beethovens und auch nicht das befreiende Lachen, in Anführungszeichen, Zarathustras. Also weder so das welterschütternde Lachen, was da bei Nietzsche kommt, was angeblich dann die Menschheit befreien soll, noch die eben Mundwinkel Beethovens, ist eine schöne Formulierung. Ne? Das ist, und er
nach unten zeigen.
Ja, natürlich. Auch wenn die Musik nach oben will, ne? Aber diese Haltung, also die Wiedereroberung der Heiterkeit, dass man sozusagen, ja auch Busoni betont an anderer Stelle auch, man sollte beim Musiktheater, nennt das alles Oper, man sollte beim Musiktheater nie vergessen machen, dass es sich um Spiel handelt. Also alle diejenigen, die sozusagen mit Realismus so weit gehen wollen, dass fast das Auditorium selbst zum Mitleidenden oder Mithandelnden ist schwierig, aber zum Mitleidenden wird, das will er eigentlich nicht, sondern es gibt immer die Distanz des Spiels, ne? Und in der Ebene bewegt sich das, glaube ich.